Ich möchte den Text lesen aus 1. Thessalonicher 4 von Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die im Schlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm hereinführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Den Trost, den können wir aber nur haben, wenn wir das, was hier geschrieben steht, auch wirklich glauben. Das heißt, nicht nur für wahr halten, sondern dass wir uns für Gewissheit, unsere Zuversicht genau darauf stützen. Und das ist das Thema heute Morgen, dass das schon von Anfang an auch mit dem Herrn Jesus so schwierig war. Und die Predigt ist ganz bekannt aus Markus 9, Vers 24, ist ja auch die Jahreslosung: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
Ja, ich denke, auf diese Gnade sind wir angewiesen in unserem Leben. Und wir steigen in ein neues Jahr ein. Schön mit einem Gottesdienst. Schon ein paar Tage im neuen Jahr sind wir. Und wir wollen uns heute Gedanken machen über einen Text aus dem Markus-Evangelium, eine Geschichte, ich möchte sagen, eine bewegte Geschichte, eine aufregende Geschichte, die dort steht, möchte ich uns mal vorlesen. Markus 9, ab Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist, und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, und sie, dass er ihn austreibt, und sie konnten ihm nicht helfen. Er beantwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, er fiel auf die Erde und wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte dann seinen Vater: Wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kindheit auf. Und oft hatte er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts als ausfahren als durch Beten. Soweit dieser Text. Die Jahreslosung heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In unserer Zeit ist die Unsicherheit ein großes Thema. In vieler Hinsicht ist die Welt hilflos, wie viele Menschen hilflos sind. Immer wieder wird ein Fass mit neuen Problemen aufgemacht. Einmal haben wir ja die große Unsicherheit mit dem Klima, ob wir das Klima überhaupt retten können. Und andererseits soll die digitale Revolution der Menschheit unwahrscheinlich helfen und die Welt und das Leben der Menschen verändern. Und man versucht alles mit menschlichem Wissen und mit menschlichen Lösungen zu regeln, aber doch ohne Gott. Es ist so schon einige Zeit her, 469 bis 399, da lebte der Sokrates, und dieser weise Mensch hat einmal gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Der Mensch glaubt immer, alles zu wissen. Seine Ideologien und was er sich so vorgenommen hat, die Vorstellung von seinem Leben, wie er sein Leben und wie er die Welt retten kann. Aber das Ganze ohne Gott. Wir hören das nicht, dass die Menschen nach Gott fragen in ihren Problemen oder dass die Politik danach fragt. Und was heute richtig ist, ist manchmal morgen schon eine Sackgasse. Und es wird auch Unsicherheit künstlich gemacht und künstlich gesät. Die Leute lassen sich so beeinflussen von den Medien, von dem, was gesagt wird und wie man damit umgeht. Und Unglauben wird gesät. Wir brauchen Gott nicht, wir schaffen das schon. Wir haben das schon in unserer Hand. Und wenn ich so in die Bibel hineinschaue, so ist es ja schon im Paradies gewesen, als die Schlange der Eva Zweifel an Gottes Gutsein einredete, dass Gott doch nicht so ganz gut zu ihr ist. Und da ließen sich die Menschen beeinflussen, und die Menschen lassen sich auch heute beeinflussen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Solange es mir gut geht, wozu Gott? Wozu brauche ich ihn dann? Aber nicht zu übersehen ist auch die geistliche Unsicherheit in unserer Zeit. Die Kirche, wenn man da genau nimmt, sie bewegt sich in einer falsch verstandenen Toleranz zu anderen Religionen, und sie gibt ihre eigene Identität, ihre eigene Grundlage des Glaubens, gibt sie auf. Nicht die Bibel ist der Maßstab, sondern die Leute, was die Leute hören wollen, was gut ankommt. Keine klare Linie mehr. Und in diesem Jahr gehen wir auch in so eine Zeit hinein. Und dann fragen sich schon manchmal die Leute, ja, was soll ich denn überhaupt noch glauben? Dass sie Unsicherheit haben, dass sie hin und her gerissen sind und dass sie gar nicht mehr wissen, wo es eigentlich lang geht, weil ihnen niemand zeigt, wo es lang geht. Viele Menschen haben buchstäblich mit dem christlichen Glauben nichts mehr am Hut. Ich will nicht sagen, dass sie damit abgeschlossen haben, aber sie haben keine Orientierung oft. Sie wissen nicht, an was soll ich denn eigentlich glauben? Sie sind verunsichert. Ich habe Menschen getroffen, das ist interessant, die sagen mir im Gespräch, ich bin katholisch oder ich bin evangelisch oder ich bin das. Aber im zweiten Satz sagen sie gleichzeitig, aber an diesen Gott kann man doch eigentlich gar nicht glauben. Oder an diese Kirche, da bin ich voll enttäuscht. Also man hat Unsicherheiten. aus unterschiedlichen Gründen. Und nun könnte uns die Jahreslosung über diese Predigt ja ist, über die Jahreslosung, wenn wir die betrachten, die könnte uns einerseits auch verunsichern. Habe ich mir gedacht. Könnte uns verunsichern. Da sagt dieser Vater des kranken Jungen, zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was denn nun? Was ist denn eigentlich jetzt dran? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Glauben und doch nicht glauben? Glauben und doch Zweifel? Ist das nicht ein Widerspruch? Vielleicht stecken in diesen kurzen Sätzen, habe ich mir gedacht, eine große Enttäuschung, eine große Hilflosigkeit, dass er nicht wusste, wo er sich überhaupt noch orientieren sollte. Nachdem er alles Mögliche probiert hatte, denn wir haben ja gelesen, dieser Junge ist von Kindheit an, von Anfang an ist er so gewesen und keiner konnte das erklären. Und dass er deshalb alles probiert hatte und niemand konnte ihm helfen. Und manchmal sagen es auch enttäuschte und fehlgeleitete Leute, wie kann ich unter diesen Umständen denn noch glauben? Wenn es uns gut geht, vielleicht, aber wenn das Schlechte kommt, das Böse kommt in mein Leben hinein, dann stelle ich die Frage an Gott. Dann wird Gott abgelehnt. Und dann stellt man sich schon die Frage, kann es einen Glauben geben, der mir Grundlage und Inhalt und Zuversicht gibt und der Bestand hat, auch in der Unruhe dieser Zeit? Das ist wichtig, glaube ich. Was habe ich für einen Glauben? Dietrich Bonhoeffer hatte so einen Glauben. Er war Vertreter der Bekenntniskirche in der Nazizeit. Und das hat ihm große Probleme gebracht. Und kurz vor Kriegsende, am 9. April 1945, ist er hingerichtet worden, ist er aufgehängt worden, wegen seines Glaubens. Weil er diesen Glauben an Gott, an Jesus vertreten hat. Und er hat dieses Lied, was viele Menschen singen, schon seit vielen, vielen Jahren, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das hat einer gesagt, den man wegen seines Glaubens ins Gefängnis gesperrt hat und den man dann nachher getötet hat. Und der an diesem Gott so festgehalten hat, der diese Zuversicht hatte, diese Hoffnung hatte, ich gehe jetzt woanders hin, ich gehe jetzt in sein Reich. Es gibt dieses Dennoch Gottes in unserem Leben, dennoch. Wie heißt es, dennoch bleibe ich stets bei dir. Dieses Dennoch. Ich habe dabei an Hiob gedacht, obwohl er an den Hiobs Botschaften, die in sein persönliches Leben hineinkamen, wie eine Flut, wie eine Welle, wie das vielleicht jetzt in Australien ist, wo man das Feuer einfach nicht aufhalten kann, obwohl es viele wollen. Und er zweifelte und verzweifelte in seinem Leben. Und viele Fragen hatte er. Und er fragte sich und Gott, warum hast du mich überhaupt in die Welt gesetzt? Warum musste ich überhaupt geboren werden, wenn mir so etwas widerfährt? Er wünschte sich, nie geboren worden zu sein. Und nichts verstand er, was da mit ihm passierte. Und er hatte irgendwie schon mit seinem Leben abgeschlossen. Aber was wir bei Hiob sehen, er zweifelte nicht an Gott. Er zweifelte nicht an der Existenz Gottes. Er hat jetzt nicht gesagt, weil mir das so passiert, es gibt keinen Gott, alles Schicksal. Er zweifelte nicht an der Allmacht Gottes. Das wird uns sehr deutlich aus dem Buch Hiob. Und er stand mit diesem Gott im Dialog. Er betete und er redete und er jammerte und er schüttete sein Herz aus, obwohl er vieles nicht verstand. Und dann lesen wir auch von Hiob, dass er gesagt hat, wenn ich doch das Gute aus Gottes Hand genommen habe, das hat er seiner Frau gesagt, die sagt, sag ab von Gott, ne? wenn ich doch das Gute aus Gottes Hand genommen habe, so viele Jahrzehnte, soll ich nicht auch das nehmen, was böse ist? Aber was wir bei Hiob sehen, er schaute über den Tellerrand seines Lebens. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Das wusste Hiob. Egal, was in meinem Leben passiert, egal, wie schlimm es, das letzte Wort in deinem Leben hat Gott. Gott hat das letzte Wort in unserem Leben. Und nicht das Böse, nicht der Teufel, nicht die Krankheit und was alles kommen kann. Der Hiob hatte Glaubensgewissheit. Und er hatte auch Erlösungsgewissheit. Er schaute auf seinen Erlöser. Und darauf kommt es an, in diesem Leben, in unserem Leben, dass wir nicht nur das Irdische sehen, sondern dass wir auch über den Tellerrand hinausschauen. Wir lassen uns manchmal von dem Irdischen so fesseln, so wie eine Schlange, ne, wo man einfach nichts mehr machen kann. Die ewige Hoffnung sollen wir nicht aus dem Blick verlieren, das ewige Leben bei Gott. Im 1. Johannes 5, Vers 12 wird gesagt, wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das ewige Leben. Wer aber mit dem Sohn nicht verbunden ist, wer an den Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Und das ist eine einfache Formel des Glaubens. Manchmal machen wir Christen es auch so kompliziert. Der Glaube an den Sohn Gottes, der gibt uns das ewige Leben. Und da kann man wirklich sagen, wer hat, der hat. Noch ein Beispiel aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, Johannes der Täufer. Der ist mir irgendwie sympathisch. Er hatte Jesus in seinen Predigten angekündigt. Er war ja der Prophet des Herrn und er hatte sich für Jesus eingesetzt, vor den Menschen. Seine Predigten waren gewaltig. Und er hat auch Klarheit geredet über Moral und was weiß ich, was die Menschen damals lebten. Er hat sogar den Herrschern der damaligen Zeit die Meinung gesagt über ihr zügelloses Leben. Und das brachte ihm Probleme. Er wurde verhaftet, er wurde ins Gefängnis eingesperrt. Und das Gefängnis war hier nicht so schön wie hier die Justizvollzugsanstalt in Frankfurt. Das waren ganz andere Zustände. Was macht man, wenn man im Gefängnis ist? Ich kenne viele, auch die bei uns in der JVA sitzen. Was machen sie, wenn sie in Untersuchungshaft sind? Das war ja erstmal Untersuchungshaft, würde man heute sagen. Ne? Sie warten darauf, dass der Anwalt sie rausholt. Ne? Dass der Anwalt sich für sie einsetzt. Ne? Darauf warten sie. Jeden Tag, ob ein Brief kommt, ob irgendeine Nachricht kommt, ne, wartet man. Und Johannes der Täufer sitzt dort im Gefängnis und wartet, dass Jesus ihn rausholt. Und es tut sich aber nichts, es tut sich nichts. Was soll ich machen? Er ließ dann die Jünger rufen und hat denen die ganze Geschichte gesagt, ich zweifle und was weiß ich. Was ist eigentlich? Ist das der Jesus? Und die Jünger gehen dann zu Jesus und sie stellen ihm die Frage, wie heißt es hier, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ganz einfache Frage. Noch vor kurzem mit Vollmacht gepredigt, Menschen getauft, zur Umkehr geführt, Jesus Christus groß gemacht vor den Menschen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. In vieler Hinsicht sehen wir das in der Bibel. Und dann kommen die Zweifel. Und warum kamen die Zweifel bei ihm? Also ich denke, die kamen bei ihm, weil er sich das alles anders vorgestellt hatte mit Jesus. Jesus sollte da die Juden von den Römern befreien und so. Also er hat eine ganz andere Vorstellung und es tat sich jetzt nichts. Und wie reagiert jetzt Jesus? Er sagt, geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Also Jesus hat jetzt die Jünger, das waren ja Zeugen, die haben das ja miterlebt, wie Jesus das getan hat, was jetzt gesagt wird. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus holt ihn nicht aus dem Gefängnis heraus. Das Alte Testament, das Zeugnis des Alten Testamentes und das Zeugnis der Jünger in dem Fall musste genügen. Und genau das hatte Johannes der Täufer ja gepredigt, hatte den Leuten gesagt. Und jetzt hat es bei ihm Klick gemacht, so sehe ich das. Jetzt hat es Klick gemacht, jetzt wusste er, Jesus ist doch der, den ich verkündigt habe. Und alle Zweifel waren jetzt weg. Jesus ist der Messias. Es gibt Menschen, die beeindrucken uns, mit ihren Glaubenszweifeln und mit ihrer Glaubenszuversicht. Denn beides kommt im Leben von Christen vor. Wie sie also mit beidem umgehen, können wir uns mal die Frage stellen, wie gehen wir persönlich damit um? Ich habe mal gelesen, das sagte Jemeljan Jaroslawski, hieß der, ein Vorsitzender von Stalin, der sagte, das Christentum ist wie ein Nagel. Und darüber beschwerte er sich, das Christentum ist wie ein Nagel. Und da sagt er weiter, je fester man draufschlägt, desto tiefer dringt es ein. Und das ist eine interessante Aussage von jemandem, der das Christentum bekämpft hat. Warum ist der Glaube gerade oft so stark, wenn man ihn am wenigsten vermutet? Warum ist der Glaube dann so stark? Warum ist das vielleicht in eurem persönlichen Leben? Oder wo Leid und Verfolgung ihn zu zerstören drohen? Warum gibt es so ein unwahrscheinliches Glaubenswachstum, dass Menschen zum Glauben kommen in diesen kommunistischen Ländern, in China und sonst wo? Und warum ist das so in unserem Land, dass es immer weniger wird? Dass die Leute da nichts mehr von wissen wollen. Ich habe mir gedacht, vielleicht weil sich dann die Kraft des Glaubens erst zeigen kann. Die Kraft des Glaubens zeigt sich am besten und am sichersten in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Wir wissen mal selber, wenn es oft so gut läuft, dann wird man oft oberflächlich. Unser Glaube ist nicht in jeder Situation unerschütterlich. Wir sind Menschen, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Glaubenszweifel, habe ich mir aber gedacht, können auch sympathisch sein. Warum? Was passiert, wenn du Glaubenszweifel hast, wenn du Zweifel hast? Weil da jemand ist, der sich Gedanken macht über sein Leben, über seine Situation, über sein Glaubensleben. Wenn jemand zweifelt, weil er gesündigt hat zum Beispiel. Oder wenn jemand zweifelt, weil er Gott in seinem Leben nicht versteht. Aber der Glaubenszweifel darf dem Unglauben keinen Platz machen, der Zweifel. Adam und Eva haben dem Unglauben Platz gemacht. Nicht, dass der Teufel das in Frage stellt und dass sie darüber nachgedacht haben. Aber als sie dem Unglauben Platz machten, da passierte das. Und ich denke, die Sympathie des Zweifels ist ja nur darin sympathisch, dass ich mich nicht mit meinen Zweifeln und Sorgen allein fühle einerseits und dass ich nicht überheblich werde über meinen Glauben. Manchmal sind Christen auch überheblich über ihren Glauben. Im 1. Korinther 10, Vers 12, da sagt der Apostel Paulus, darum wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Der Zweifel kann uns dazu bringen, nicht selbstsicher zu glauben und nicht auf uns zu vertrauen, sondern auf Jesus. Auf Jesus. Der Glaube ist eben, muss man sagen, auch ein geistlicher Kampf. Der Glaube ist ein geistlicher Kampf und da stehen wir drin. Und er steht immer wieder auf der Probe. Denn was auch in der Bibel steht mit der Anfechtung, Der Teufel wird uns, solange wir über diese Erde gehen, wird er uns immer wieder auf irgendeine Weise anfechten. Also er hat alle Mittel, wo er denkt, mache ich so, bei jedem anders. Aber der Glaube steht auf der Probe. Wenn man sich jetzt überlegt, was ist mit dieser Geschichte mit dem Vater und dem schwerkranken Sohn? Welche Rolle spielt dann hier der Glaube? So wie bei Hiob? Oder welche Rolle spielt das hier? Der Vater ist erst einmal enttäuscht von den Christen, würde ich sagen, von den Jüngern. Der ist zu denen hingegangen und die sind ja durch die Lande gereist und die haben ja auch Vollmacht gehabt, Kranke zu heilen. Und was ist? Die Christen enttäuschen. Da kann man natürlich sagen, Christen enttäuschen, Jesus enttäuscht nie, aber er ist erstmal von den Jüngern enttäuscht. Sie scheitern einfach mit dem Versuch, dem Jungen zu helfen. Was war? Es fehlte ihnen an geistlicher Kraft. Jesus kommt dazu und das Erste, was Jesus sagt, er schaut die alle an, die ganze Situation, da wird ja noch rumgestritten, da wird rumgestritten wegen irgendetwas mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Und da dachte der Vater mit seinem Sohn, ich bin hier im falschen Film, die streiten und ich habe ganz andere Probleme. O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Was passiert? Der Vater schöpft neue Hoffnung auf Heilung für seinen Sohn, der von dem bösen Geist geplagt wird. Das muss man sich ja mal vorstellen, wenn das so von ganz Anfang an war, von Geburt an, wenn so ein Kind sowas hat und keiner weiß ja, wo das herkommt, dann ist das eine unwahrscheinlich schwere Last für die Eltern und dann diese Hilflosigkeit, ich kann nichts machen. Und immer wieder passiert das, hilflos, wie auch die Jünger hilflos waren. Wie oft wird er zu irgendwelchen Ärzten gegangen sein, die vielleicht ihm Hoffnung gaben? Oder zu irgendwelchen Scharlatanen, die sagten, das machen wir jetzt, ne, so ungefähr. Gibt's ja auch, heute noch. Aber niemand konnte ihm helfen. Und nun wendet er sich verzweifelt an Jesus. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich, unser, und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da ist es ja, der Glaube und der Unglaube und der Zweifel im Leben eines Menschen. Beide stehen ja eigentlich im Widerspruch. Und beide passen ja eigentlich nicht zusammen. Und doch haben wir das hier in dieser Geschichte. Der Zweifel. Was macht der Zweifel? Der macht unbeständig. Der Zweifel raubt jegliche Hoffnung und Vertrauen. Und der Zweifel kann auch aus der Erfahrung sprechen, genau wie auch der Glaube aus der Erfahrung spricht. Kann auch der Zweifel aus der Erfahrung sprechen, das hat bisher nie geklappt und deshalb geht das nicht und so weiter und so weiter. Und ich denke, in diesem Widerspruch spricht Jesus diesen bedeutungsvollen Satz. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das ist jetzt mal eine Aussage. Soll das jetzt heißen, dass Glaube machbar ist, dass wenn du genug Glauben aufbringst, dir alles möglich ist? Ja, es gibt so eine Theologie, die glauben das. Ich denke nicht. Aber wer glaubt, ich glaube, das ist damit gemeint, wer glaubt, wer sich auf die geistliche Wirklichkeit des Herrn einlässt, erfährt die Kraft, die darin steckt. Wer das glaubt, Jesus, das macht die Bibel deutlich, Jesus hat diesen Glauben. Und wer mit Jesus lebt, der lebt an dieser Quelle des Glaubens. Wer mit Jesus lebt. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da können wir uns noch so anstrengen. Es wird nichts passieren. Und wenn man sich überlegt, in diesen Hilfeschrei, in dieses Überlegen kommt der Hilfeschrei des Vaters in dieser Geschichte. Einfach so. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Nein, wir können den Glauben nicht machen. Und hier schreit jemand, der nicht mehr kann. Das Quälen seines Sohnes nicht mehr ertragen kann, die ganze Situation. Das kann man nur nachempfinden, wenn man das selbst erlebt. Wir haben das letztes Jahr erfahren, eine Gemeinde in Geroldstein, ein Ehepaar von einem Bruder, der Sigi heißt, Siegbert, die kriegen ein Kind und dann haben die Ärzte festgestellt, das Kind hat einen starken Herzfehler. Und dann hat man geraten, das Kind dann abzutreiben. Und der Vater wollte das dann auch, der Mann, aber die Mutter wollte das nicht. Und wir haben auch in der Gemeinde dafür gebetet. Und jetzt am 22. Dezember nach Heiligabend, abends, irgendwann ist das Kind zur Welt gekommen mit einem starken Herzfehler. Ja, und die Eltern stehen in der Situation, die Eltern konnten erst auch nicht. Aber was machen sie? Sie nehmen ihr Kind an. Das ist unser Kind. Sie lieben ihr Kind. Und sie beten dafür, wie es weitergeht. Wir können nicht alles erklären. Dieser Junge hier von Kindheit an, vielleicht von Geburtheit an, hat er das gehabt. Nach so vielen Jahren, wir wissen ja nicht, wie alt er ist, ist diese Begegnung mit Jesus und diese Heilung, die dann passiert. Aber die passiert, obwohl der Vater glaubt und zweifelt. Obwohl der Vater nicht so einen großen Glauben hat. Ne? Er sagen kann, na klar, ich glaube. Und er hätte ja sagen können, ich glaube dir das. Und er hätte seinen Zweifel ja gar nicht offenbaren müssen. Er kommt mit seinem Unglauben zu Jesus. Und so, es sieht so aus, als sei dieser Vater ein Beispiel für diesen Glauben, dem alle Dinge möglich sind. Wie ist es mit diesem Glauben, von dem Jesus spricht? Brauchen wir vielleicht eine Glaubensformel? Ich habe das früher so gedacht, als ich Christ wurde. Habe ich ja in der Bibel gelesen, ich habe viel gelesen in der Bibel. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, glaubet nur, dass ihr es empfanget, so werde ich es euch geben. Da habe ich mir gedacht, jetzt bete ich im Namen Jesu, also ich spreche ein Gebet und spreche im Namen Jesu. Und dann passiert das. Und in manchen Dingen, einigen Dingen ist das auch wirklich so passiert. Aber nicht in allem. Oder brauchen wir eine Glaubenskompetenz? Wie manche sagen, sie hätten da irgendwie so eine Kompetenz von Gott gekriegt, deshalb können sie Wunder tun und heilen und so weiter. Brauchen wir das vielleicht? Ich denke, es geht hier um mehr in dieser Geschichte. Das wäre viel zu einfach. Und das wäre nicht, glaube ich, wie die Bibel uns das zeigt. Das lehrt uns diese Geschichte. Es geht um wirklich viel mehr. Was mir in dieser Geschichte auffällt, ist Folgendes. Erstens, der Vater hat sicherlich menschlich gesehen alles versucht, um seinen Sohn zu helfen. Und er sieht, er selbst, der Vater selbst sieht seine Zweifel und sieht seine Verzweiflung. Er sieht das in seinem Leben. Er macht sich nichts vor. Er hörte, dass bei Jesus Heilung möglich ist. Er hat das ja selbst noch nicht so erfahren. Und er geht mit seiner Verzweiflung, geht er zu Jesus. Und dadurch überwindet er seinen hilflosen Zustand innerlich erst einmal, dass er den Mut fasst, überhaupt zu Jesus zu gehen. Und ich denke, wir sollten unseren Zweifel nicht für uns behalten. Denn Zweifel kommen. Es hilft auch, mit jemandem darüber zu reden. Ich habe einen Bruder in Luxemburg, mit dem kann ich über alles reden. Und ich glaube, jeder hat vielleicht so jemanden, wo man darüber redet, wo man oder wo man in die Seelsorge geht, wo man miteinander teilt und füreinander betet, das im Gebet dem Herrn bringt. Aber ich denke, vor allen Dingen, wir müssen immer wieder damit zu Jesus gehen. Und wenn es so himmelschreiend ist, wie hier bei diesem Vater für seinen Sohn. Und zweitens, wir können den Glauben nicht besitzen. Wir können den Glauben nicht besitzen. Wenn wir an Jesus als unseren Herrn und Retter glauben, dann besitzen wir etwas ganz, ganz anderes. Wir sind Kinder Gottes. Im Johannes 1, Vers 12 lesen wir, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das Recht. Wir sind Kinder Gottes. Nun ist Gott, der himmlische Vater, nicht irgendein himmlischer Vater. Er ist dein und mein himmlischer Vater geworden. Er ist Sorger und Versorger. Wie in einer großen Familie, wenn man sich mal überlegt, alle christlichen Gemeinden auf dieser Erde, alle Christen, unser himmlischer Vater steht zu seinen Leuten, zu seinen Kindern. Mit allem dürfen wir zu ihm kommen, alles dürfen wir ihm anvertrauen. Und Kinder Gottes, wenn wir ein Kind Gottes sind, das kann man uns nicht rauben, das glaube ich. Jesus hat mal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, Johannes 10. Und sie werden nicht mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das sagt Jesus denen, die sich auf ein Leben mit ihm eingelassen haben, trotz Zweifel, trotz Unglauben, auf ihn zugehen und ihm alles zutrauen. Und denen sagt er sogar, wenn man es immer noch nicht verstanden hat, niemand wird sie aus des Vaters Hand reißen. Der Vater ist größer. Wer es mit Jesus gewagt hat, stellt fest, dass der Glaube kein Wagnis mehr ist. Wir haben das früher in dem Lied gesungen, wag es mit Jesus. Ne? Wenn ich mit Leuten über den Glauben spreche, ob es an der Haustür ist oder so, die Gelegenheit hast du nicht immer, aber du hast so Gelegenheiten, dann sage ich, dann probieren Sie es doch mal mit Gott, mit Jesus. Wagen Sie das doch mal. Ne? Sie müssen sich ja erstmal auf ihn einlassen und können ja gleich sagen, den gibt es nicht. Glaube wird zur Gewissheit, aber der Glaube wird angefochten sein und nehmen wir die Herausforderung an, dass wir uns auf diesen guten Kampf des Glaubens einlassen. Das bedeutet, die Dinge des Lebens mit Jesus angehen, mit Jesus gehen. In dieser lebendigen Beziehung mit ihm, jeden Tag, auch in diesem Jahr, mit Jesus gehen. Aber was ist das für ein Glaube, dem alle Dinge möglich sind? Ich möchte mal auf einen Gedanken kommen. Petrus, der Jünger Jesu, hatte nach seinen eigenen Worten einen unwahrscheinlich starken Glauben. Da ist nichts dran zu rütteln, Jesus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich bin immer dabei. Und kurze Zeit später, als Jesus verhaftet wurde, als sich das Blatt irgendwie wendete und als er dann gefragt wurde, bist du nicht auch einer von denen? Ne? Da fängt er an zu leugnen. Da reißt er sich bald selbst die Arme und die Beine ab und sagt, hör mal, was wollt ihr eigentlich? Ich kenne diesen Jesus gar nicht. Ne? Wie kommt ihr überhaupt auf so einen Blödsinn? Das muss man sich vorstellen. Was ist das für ein Petrus? Was ist das für ein Glaube? Und anders als Petrus der Vater. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er gibt seine innere Unsicherheit preis. Ich möchte glauben, dass du meinen Sohn heilen kannst, aber es melden sich doch immer die Zweifel an. Ich weiß doch gar nicht, ob du das willst oder ob du das überhaupt machen willst. Du kannst es, aber ich kann nicht glauben. Ich habe die Zweifel. Hilf meinem Unglauben. Wie sagte mal jemand, ein Liederdichter, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Wir haben nichts. Die Älteren kennen diese Lieder, ne? Wir haben nichts zu bringen. Wir kommen mit leeren Händen. Aber unser Herr hat alles. Dietrich Bonhoeffer antwortete einem Studenten darauf, auf diese Frage. Wir können so nicht glauben, sagte er zu diesem Studenten. Aber Christus glaubt für uns. Fand ich eine interessante Aussage. Und wenn ich im Hebräer 2, Vers 10 lese, wo gesagt wird, dass durch Jesus alle Dinge sind. Wir haben in dem Kinderlied haben wir von dem großen Chef, von dem großen Boss gesungen. In Christus sind alle Dinge, durch Christus sind alle Dinge geworden, diese ganze Welt. Deshalb versteht man auch nicht, warum die Herren dieser Welt mit ihren Problemen nicht zu dem Chef gehen, der das alles gemacht hat, der weiß, wie diese Maschine funktioniert. Das macht man doch normalerweise, wenn es um irgendwelche weltliche Maschinen und Autos und was weiß ich geht. Aber er wird links liegen gelassen. Wir machen das schon. Durch ihn ist alles gemacht und Jesus ist der Anfang unserer Rettung. Nicht wir, sondern er. Und dass er unsere Rettung vollendet durch Leiden. Und dann lesen wir in Hebräer 12, Vers 2, da wird nicht gesagt, dass wir einen Glauben haben sollen, dem alle Dinge möglich sind. Hätte ich jetzt erwartet. Oder nicht? Sondern wisst ihr, was da steht? Und ich glaube, das ist eine Antwort auf diese Frage. Da steht nämlich, es wird gesagt, dass wir aufsehen sollen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf was schauen wir? Wenn wir auf unsere Probleme und auf unsere Zweifel und was weiß ich schauen, dann sinken wir wie ein Petrus auf dem Wasser. Hat er nämlich auch gekonnt. Aber wenn wir auf Jesus schauen, das trägt uns. Wir können so nicht glauben, dass uns aus uns alle Dinge möglich sind. Aber Jesus kann uns diesen Glauben bewirken. Und dieses Gebet des Vaters können wir beten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Können wir in den Zweifeln unseres Lebens beten, Herr, hilf mir. Ich lege mein Leben und das Leben meines Sohnes in deine Hände. So ist es doch eigentlich hier gewesen. Ich bring dir das. Wenn einer was machen kann, dann kannst nur du das machen. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie gehen wir denn mit denen um, die Zweifel haben? Ein Gedanke zum Schluss, da kommt jemand zu uns, ein Nachfolger Jesu. Wie gehen wir mit seinen Fragen und Zweifeln um? Ich habe das erlebt, dass Christen manchmal Zweifel haben, die ihnen das Leben im Glauben schwer machen und sie oft gar nicht mehr wissen, wie geht das jetzt weiter. In der Bibel lesen wir in Judas 22, da wird uns gesagt, wie wir damit umgehen sollen. Dort heißt es nämlich, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Das hat der Judas nicht an die Welt geschrieben, die ungläubig ist, sondern an die Christen, wenn das in deinem Leben passiert. So manches lässt Jesus in unserem Leben zu, damit wir Verständnis bekommen für die Not des anderen. Ich glaube, wir machen so manches im Leben durch. Wir hatten da letzte Woche auch eine sehr interessante Predigt, dass wir Verständnis bekommen für die Not des anderen, dass wir uns selbst in eine Situation hineinversetzen können und dass wir barmherzig sind und nicht Richter sind. Und zum Schluss, auch wenn wir in diesem Leben nicht alles verstehen, wenn es Gott so macht und nicht anders, ich verstehe das manchmal nicht. Und ich habe auch keine Antwort drauf und ich habe auch keine Erklärung für Menschen, denen dieses oder jenes passiert. Aber es kommt der Tag, dann wird unser kleines Wenn du kannst, unser kleines Wenn du kannst zu einem herrlichen Dann. Dann werden wir nämlich in der Herrlichkeit Gottes sein. Und dann wird sich vieles klären, wo wir Fragen hatten. Vergiss nicht, du darfst wirklich mit allem zu Jesus kommen. In diesem neuen Jahr 2020. Wunderbare Zahl, ne? 2020 sagt uns, wir dürfen mit allem zu Jesus kommen. Das dürfen wir tun. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Er. Und wie viel mehr brauchst du ihn deshalb? Amen.